Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Reflexe. Lausanne besitzt eine der bedeutendsten Comicsammlungen in Europa. In der Stadtbibliothek kann man nicht nur so viele Comics wie nirgends sonst wo ausleihen, man unterhält dort auch eine große wissenschaftliche Sammlung. Wie es dazu gekommen ist und warum die Comics in der französischsprachigen Kultur eine so große Rolle spielen, darüber hat Martin Heule mit dem Konservator der Sammlung Kuno Affolter gesprochen.
Hinter hohen Papierstößen, versteckt unter breiten Lüftungsschächten im Neonlicht, im Keller der Stadtbibliothek von Lausanne, wirkt Kuno Affolter, wirkt in der Welt der Comics. Welches ist denn die Bedeutung dieser Sammlung in Lausanne?
Also die Stadtbibliothek Lausanne hat eine der größten Comicsammlungen der Welt. Wir sind also in der ersten Liga, was Comicsammlungen betrifft. Wir haben zwei Sammlungen. Wir haben die öffentliche Ausleihe. Da haben wir sehr wahrscheinlich die größte Comicabteilung überhaupt. 35.000 Comics, die die Leute nach Hause nehmen können. Und dann haben wir eine wissenschaftliche Sammlung. Und die ist die zweitgrößte in Europa nach dem Comicmuseum in Angoulême in der Nähe von Bordeaux in Frankreich. Wir haben sicher über 150.000 Dokumente, wir haben etwa 70.000 Comicbooks, also das sind Alben vor allem, und zwar in französischer, deutscher und englischer Sprache vor allem. Dann haben wir etwa 60.000 Periodicals, also Hefte, Magazine. Dann haben wir sicher so um die 5.000 Merchandising-Artikel, aber auch etwa 1.000 Originalseiten. Dazu kommen etwa 4.000 Sekundärbücher, also Bücher, die das Thema Comic behandeln.
Und. Kurz, eine bedeutende Comicsammlung und natürlich, es fehlt überall an Platz. Betreut wird die Sammlung von einem Team von 4 Personen, die sich 2 Stellen teilen. Erst 50.000 Dokumente sind elektronisch erfasst. Da ist also noch Arbeit zu leisten. Wie kam denn Lausanne zu dieser Comicsammlung?
Das hat mit unserem alten Direktor zu tun, mit Pierre-Yves Ladore, der in den 70er Jahren bereits schon Comic gesammelt hat, und zwar am Anfang ein bisschen heimlich in der Bibliothek, weil damals war es überhaupt nicht gut angesehen, überhaupt Comics in einer Bibliothek zu haben. Wie er dann Direktor der Bibliothek Ende der 70er Jahre geworden ist, hat er viel Energie darauf verwendet, Comics zu sammeln. Zuerst einmal Comics überhaupt in Umlauf zu bringen in einer öffentlichen Bibliothek. Danach hat er angefangen, diese Comics aufzubewahren. Und daraus ist eine große Sammlung geworden. Er selber hat ja nicht nur Comics gesammelt. Wir haben ebenfalls etwa 30.000 Bollard-Geschichten, also Kriminalgeschichten. Das ist ebenfalls das größte Archiv in der Schweiz. Dazu hat er damals auch noch Erotikas gesammelt, das heißt Literatur zu Erotik, Bücher, Bildbände. Pierre-Yves Ladore war ein Sammler von seiner Seele her, der davon geträumt hat, die Bibliothèque Universalis zu realisieren, indem er eben alles gesammelt hat.
Pierre-Yves Ladore inzwischen im Ruhestand. Aber so Ruhestand dann auch wieder nicht. Er macht gegenwärtig als Romanautor von sich reden. Damals also hat er eine Comicsammlung an der Stadtbibliothek aufgebaut. Ende der 90er Jahre waren es bereits 40.000 Einheiten. Dann begegneten sich 2 Sammler, Pierre-Yves Ladore und Kuno Affolter.
Ich selber habe auch eine große Sammlung gehabt, weil ich schon seit 35 Jahren mich mit Comics beschäftige. Ich war damals der erste vollprofessionelle Comic-Kritiker eigentlich im deutschsprachigen Raum.
Kuno Comics?
Ja, damals noch im Radio mit François Mürner zusammen, DRS3. Das ist aber bereits schon in der Ming-Dynastie gewesen. Das war früher, wo die Dinosaurier noch Radio gehört haben. Und ich hatte auch 35.000, 40.000 Comics. Ich habe versucht, diese Sammlung verschiedenen Städten anzubieten. Mein Traum war immer daraus, etwas zu machen in der Art von einer Cinemathek, ein richtiges Comiczentrum. Ich bin dann auf die Adresse von Pierre-Yves Ladore gestoßen. Er ist nach Olten gekommen, die Stadt, in der ich damals gewohnt habe, hat die Sammlung angeschaut und innerhalb von 2 Wochen ist dann das realisiert worden, wofür ich jahrelang gearbeitet habe. Ich konnte die Sammlung verschenken an die Stadtbibliothek Lausanne. Ich habe gesagt, ihr könnt die Sammlung haben. Ich nehme jeglichen Job in der Bibliothek an, 30%. Ich werde auch Bücher aufräumen. Bin aber dann wegen meiner Kompetenz zum Konservator dieser Sammlung geworden.
Und in der Zwischenzeit ist die Sammlung gewachsen und wächst immer noch. Gerade zum Zeitpunkt meines Besuches bei Kuno Affolter sind einige Kisten Comics aus Frankreich angekommen. Ein Geschenk des Comicmuseums in Angoulême. Wie genau sieht denn das Geschenk aus?
Wir haben 7.000 amerikanische Comichefte bekommen von 1950 an bis etwa 1990, und zwar von einem Verlag Marvel Comics, der besonders in den 70er, 80er Jahren sehr, sehr populär war, der Comichelden wie Spider-Man die Spinne erfunden hat. Und jetzt haben wir eine große Sammlung bekommen, die natürlich historisch sehr wertvoll ist für uns, weil wir da eine gewisse Periode eines Verlegers abdecken, aber auch dann inhaltlich alljegliche Themen da drin haben in dieser Sammlung. Superhelden, Frauencomics, Kindercomics.
Um den neuen Schatz zu sehen, müssen wir vom einen Keller von dem der Stadtbibliothek in einen anderen, viel größeren Keller auf der anderen Straßenseite. In großen Kompaktusanlagen sind hier tausende Comics und Comicsdokumente gelagert. Und der Bibliotheksmitarbeiter Boris Brückler, der sich weiße Handschuhe angezogen hat, ist dabei, die Kisten zu öffnen, die Schätze zu bergen.
D'ailleurs, ils sont la plus grande collection en. Ah, regarde là. Ah, les Conan, c'est incroyable. Il a des millions de versions de Conan, Conan de Barbare. Ah là, regarde là, un Akira. C'est la première édition Akira. Ça, c'était la première fois qu'on plus ou moins un manga était traduit.
Ein Manga ist übersetzt worden.
Das war also das erste Mal, dass überhaupt ein großer Manga herausgekommen ist. Das ist die amerikanische Version und daraus hat sich dann der ganze Manga-Boom ergeben als Akira. Das war 89. Qu'est-ce qu'il y a encore? Regarde là. Ah, ça c'est génial. Regarde. Ah,
la, 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 la. Ein Buch.
Ah, super. Und das ist eben toll. Das sind die Avengers, die ersten Nummern, Nummer 1 bis 10 zusammen bei Stan Lee und Jack Kirby. Jack Kirby ist ein König. Gell? Mhm. The King, Jack Kirby the King. Das ist der beste Zeichner von den Superhelden, weil das alles ein bisschen deformiert und immer sehr witzig dargestellt ist. Also immer an der Grenze zum Realismus. Und das ist auch eine neue Sache im Comic. Plötzlich, weil der Comic akzeptierte Medienform ist, gibt es jetzt viele Reprints, also wo alte Geschichten wieder gedruckt werden. Das Einzige, was mich stört bei dieser Ausgabe, tu as vu là?
Oui, oui,
c'est les couleurs. Hein? Mais les couleurs, ils ont changé les couleurs. C'est un peu dommage. Man sieht jetzt, dass die haben nicht die Originalfarben, sondern das wurde neu koloriert von einem Computer. Das ist ganz okay. Aber wir Puristen wollen natürlich das richtige Produkt haben, also die richtigen Farben. Das muss dann der Boris katalogieren. C'est lui qui va s'en occuper. Was beruflich? Ich kann die Sachen öffnen, ein großes Maul halten und dann der Boris wird das dann. Und jetzt öffnet Boris gerade ein Thema, das zurzeit nicht mehr populär ist, nämlich alle Western-Comics. Das ist ein Ding aus den 70er Jahren zwischen Fernsehen und Comics. Das heißt, dass der Comic oft auch entweder das Fernsehen beeinflusst hat oder das Fernsehen ist vom Comic beeinflusst. Das heißt, heutzutage ist zum Beispiel in Amerika, in diesen großen Verlagen, ist der Comic kein einziges Produkt mehr, nur allein ein Produkt, sondern er ist ein Produkt von vielen, weil es gibt dann den Comichelden auf der Unterhose, es gibt T-Shirts, es gibt Modekollektionen, es gibt Spielzeuge, Fernsehen, Film und so weiter. Also es ist nur ein Element in einer Verkettung von Medien, verschiedenen Medien und heute ist selbstverständlich dann noch Videogames, Transmedia, ja genau. Voilà, für uns, das ist der Höhepunkt des Jahres. Ja, ja, das ist der Höhepunkt des Jahres.
Wie wird denn, sagen wir, die Sammelwut kanalisiert? Was wird vorgekehrt, damit nicht eine beliebige, sondern eine wissenschaftliche Sammlung entsteht? Kuno Affolter.
Unser Ansatz ist nicht der eines Sammlers, der jetzt alle Hefte haben muss, weil natürlich ist es immer toll, wenn wir ganze Sammlungen haben. Aber unser Ansatz ist trotzdem der, dass ein Comic-Heft ein Abbild von unserer Gesellschaft ist. Wir können daraus irgendwelche Schlüsse ziehen. Ich kann jetzt also zum Beispiel die Geschichte des Automobils vom Anfang an bis heute nachvollziehen, wie sich zum Beispiel in den Comics von 1900 sieht man auch Autos, aber da sieht man zum Beispiel, wie die Leute Angst haben auf der Straße. Wie immer, wenn Autos kommen, irgendwelche Hühner rumflattern. Dann in den 20er, 30er Jahren sieht man, wie die ersten Frauen sich hinter das Steuer wagen. Dann natürlich die ganzen Klischees in den 50er Jahren über Frauen am Steuer. Heutzutage ist das Auto im Comic drin nicht mehr ein großes Thema, weil jeder hat ein Auto, jedenfalls in unserer westlichen Gesellschaft. Ist die Mythologie des Autos dann schon eine andere. Heute ist das Auto ein großes Problem. Das Auto produziert Umweltverschmutzung und so weiter. Also anhand nur von 100 Jahren Comic könnte man die ganze Geschichte des Automobils eigentlich nachzeichnen. Und das ist die Funktion unserer Sammlung, dass wir Dokumente historischer Art auch bewahren.
Die Comics werden hier als Zeitdokumente verstanden.
Was wir hier an der Bibliothek machen, ist eben oft auch ikonografischer Art. Wir sind eigentlich Bildersammler und Bilderforscher, weil man anhand dieser reduzierten Comicbilder unser Universum sehr schön erklären kann und es auch sehr schön analysieren kann, weil viele von diesen Comiczeichnungen sind gar keine richtigen Zeichnungen, sind nicht Zeichnungen im künstlerischen Sinn, sondern sind kodierte Zeichnungen. Das heißt, wir schauen eine Zeichnung an wie ein Buchstabe, um das schnell zu erklären, und dann begreifen wir anhand dieser Zeichnung, wo die Situation ist, was passiert. Und wir können bereits schon ein Gesicht zeichnen mit zwei Punkten und einem Strich und dann gibt das Nasenstrich und wir ändern ein bisschen einen Strich und dann ist es bereits ein Lächeln. So funktioniert der Comic. Der Comic ist keine künstlerische Zeichnung, sondern ist eine kodierte Zeichnung, der Informationen transkribiert.
Welche sind denn die besonderen Schätze der Lausanner Sammlung?
Weil wir hier in der Schweiz sind, versuchen wir eigentlich fast alle Schweizer Comics, die je herausgekommen sind, zu haben. Hier habe ich aus dem Bollmann Verlag in den 30er Jahren das erste Mal sozusagen, wie Mickey Mouse in Europa aufgetaucht ist, die Wunderbücher Minnie Mouse und das Entlein. Und wenn man dann das Buch in der Mitte öffnet, das war ein Kinderbuch am Anfang, sieht man ein wunderschönes Pop-up, wie die Minnie Mouse hier herauskommt und dreidimensional aus dem Buch herauskommt. Aber eine andere tolle Sache, die ich hier habe, ist die Mickey Mouse Zeitung. Das war die Probenummer von 1937. Man sieht hier, wie die Mickey-Maus-Familie mit Donald Duck und alle Figuren im Hauptbahnhof von Zürich eintreffen. Und wenn man ein Kenner ist, sieht man auch, dass das Cover also nicht von einem professionellen amerikanischen Zeichner gemacht worden ist, sondern das muss jemand in Zürich gemacht haben, der nicht so ganz speziell gut gezeichnet hat. Oder ein anderes ganz tolles Dokument, das ich hier auch gleich liegen habe, ist aus dem Globi Verlag, der Globi, der ja aus dem Globus entstanden ist, als Werbefigur, während der Weltwirtschaftskrise, um Kinder anzulocken. Also man sieht dann eben auch wieder hier die Beziehung zwischen Comicfiguren, Werbung und so weiter. Und das hat dann später eine Jugendzeitschrift gegeben, der Globi. Es gab dann der Globi Club. Und da sieht man zum Beispiel in einem Heft vom Juli 1939 ein Buch, das es ganz, ganz selten gegeben hat, nämlich Globi an der Landesausstellung. Und dann sieht man hier militärische Landesverteidigung, der Globi geht hin, bestaunt alle diese tollen Kriegsmaschinerien der Schweiz. Und dann am Schluss gründet er, das ist ein tolles Bild hier, eine Kinderarmee gegen den Faschismus. Und das sieht man hier abgebildet. Globi, der sich mit der Armbrust hier und mit der Hellebarde. Und gleichzeitig noch sieht man die ganze Kinderarmee hier und alle tragen als Helm einen Trichter auf dem Kopf. Das ist ein unglaublich tolles Dokument, das dann ganz selten, es gab nur einmal eine Auflage von diesem Buch. Natürlich sehr interessant zu sehen, wie auch die Propaganda, die Landesverteidigung bis in die Ebene der Kinder sich dort auch ausgebreitet hat.
In meiner Kindheit waren zu Hause die Comics verboten. Comics sind, so sagte man uns, Volksverblödung. Später, als man mich zum Französischlernen in ein katholisches Internat in die französische Schweiz schickte, legte man uns Tintin, Tim und Struppi in die Hände, weil die Lehrer überzeugt waren, dass sich damit unsere Französischkenntnisse schneller entwickeln würden. Hier waren die Comics keine Volksverblödung. Wie kommt es zu diesem kulturellen Unterschied zwischen der französischen und deutschen Welt?
Im französischen Sprachraum ist der Comic eine akzeptierte Kunstform. Pro Jahr erscheinen dort etwa 5000 Neuheiten. Im deutschsprachigen Raum kann man davon ausgehen, dass etwa 700 bis 1000 Neuheiten erscheinen. Also schon daran sieht man, dass es zwei verschiedene Märkte sind. In Frankreich lesen alle Comics, also alle Gesellschaftsgruppen. Selbstverständlich ist der Comic im deutschsprachigen Raum in den letzten Jahren besser behandelt worden. Man findet ja auch Kritiken im Feuilleton und so. Aber im Vergleich zu Frankreich überhaupt kann man es gar nicht vergleichen. Das sind wie zwei Welten.
Weshalb ist das so?
Es ist eine kulturhistorische Frage, es ist eine Frage, die mit der Geschichte zusammenhängt. Unter anderem wurde im Zweiten Weltkrieg, Hitler hat zwar die Comics nicht verboten, aber im deutschsprachigen Raum gab es einen großen Unterbruch. Die Deutschen hatten vor dem Weltkrieg immer Comics auch. Hitler hat immer gedacht, Comics sei eine amerikanische Erfindung, was er eigentlich gar nicht ist, weil er kommt eher aus dem Feuilleton oder kommt eher aus dem deutschen Sprachraum und aus England. Nach dem Krieg natürlich hatten die Deutschen oder der deutsche Sprachraum andere Probleme, als Comics auf den Markt zu bringen. Währenddem in Frankreich, auch während dem Krieg, sind viele Comics erschienen und auch nach dem Krieg. Wir haben gerade eine große Sammlung bekommen von Comics ab 1920 bis 1950, also Comics vor dem Weltkrieg, während dem Weltkrieg und nach dem Weltkrieg. wo man übrigens ganz schön auch sehen kann, wie in Frankreich zum Beispiel der Faschismus in den Comicheften behandelt worden ist, und zwar in der Zeit, in der der Faschismus in Europa gewütet hat. Und natürlich dann nach dem Zweiten Weltkrieg im deutschsprachigen Raum wurde der Comic eigentlich nur auf die Kinder und auf die Jugend reduziert. Und das ist ganz klar, wie jegliche andere Jugendkultur, man kann da Vergleiche machen mit der Rockmusik, dass am Anfang die Erwachsenen einfach gegen jegliche Jugendkultur sind.
Dahinter steht eine wichtige kulturelle Unterscheidung, vereinfachend gesagt, der lateinischen und der germanischen Welt.
Der Comic findet in Europa, überall dort ist er groß, wo hier katholische Kultur herrscht oder geherrscht hat. Italien, Spanien, Frankreich, dort sind die großen Comicländer in Europa. Das hat sicher einen großen Einfluss. In der Welt selber ist Japan der größte Comicproduzent. Und selbst wenn man denkt, in Amerika hätte es einen großen Comicmarkt, da muss man sagen, heutzutage ist dieser Comicmarkt recht zusammengebrochen. Der Comic ist nicht mehr das modernste Medium schlechthin, auch für die jungen Leser, die jetzt nachkommen, weil da gibt es eine ganz andere Konkurrenz. Jetzt gibt es noch andere Medien, die dem Comic natürlich im Wege stehen, wie das Fernsehen, Videos, Sachen im Internet. Die Jugendlichen lesen zwar immer noch Comic, aber weit weniger als meine Generation, die eigentlich ohne Fernsehen aufgewachsen ist und eigentlich mit dem Comic als Fernsehersatz gehabt hat.
Japan also der größte Comicproduzent.
Das ist eine ganz alte Geschichte. Die haben bereits schon im Mittelalter Bildergeschichten, auch im religiösen Umfeld. Und das kommt dann aus der Geschichte des Holzdruckes. Das ist dann auch eine richtige Industriezweig geworden in Japan. Da hat sich der Manga, die japanische Tradition nach dem Zweiten Weltkrieg, mit der amerikanischen Tradition, nämlich die amerikanischen Comics, die durch die GIs nach Japan gekommen sind, nach dem Weltkrieg, vermischt. Und daraus ist eine unglaubliche Industrie geworden. Und ich habe jetzt zum Beispiel gerade gesehen, dass in Japan 75% aller E-Books sind Mangas. Das heißt, der technische Fortschritt für die Mangas und die Comics sind bereits schon existieren. Bei uns fängt das ja erst zaghaft an.
Für Nicht-Manga-Kenner, was sind denn Mangas? Sind das einfach japanische Comics?
Es wäre jetzt verfehlt zu sagen, es seien Comics. Es ist nicht genau das gleiche wie ein europäischer Comic, weil zuerst einmal der Manga in Japan alle Sozialschichten berührt. Es gibt zu jeglichem Thema gibt es Mangas. Der Manga ist noch mehr als nur Unterhaltung, er ist auch Sozialisation. Der Manga wird auch besprochen sozial, die Leute reden über Manga, und Manga ist viel mehr als ein Comic, weil eben ein großer Bestandteil der japanischen Gesellschaft ist, was man ja vom Comic und auch von der Ponte Sinini sagen kann.
Kuno Affolter. Zurück aber nach Europa. Nach Europa, wo der Comic in den lateinischen Ländern große Verbreitung fand, in den lateinischen und katholischen Ländern. Muss man da im Gegensatz zur protestantischen Welt auf die bilderfreundlichere Haltung der katholischen Welt zurückgreifen, um zu verstehen, was da passiert ist? Wahrscheinlich schon. Aber bleiben wir im 20. Jahrhundert.
In Frankreich hat die katholische Kirche immer das Comicheft als propagandisches Heft gebraucht. Also die katholischen Verleger haben sehr schnell Comichefte verlegt in Frankreich, um damit Jugendliche an ein Medium zu binden. Und wir haben eine unglaublich tolle Sammlung bekommen, eben von 1920 bis 1950, wo man sieht, wie viele katholische Jugendhefte es gegeben hat. Und wie dann eben dort so eine Mischung aus Unterhaltung, aber auch viele Geschichten über Heilige und viele Geschichten zu Moral gemacht worden sind. Und dann, interessanterweise, in Frankreich, die einzige Konkurrenz, die dann gegen die katholische Kirche erwachsen ist, war, wie sich die Kommunisten in den 50er Jahren auch entschieden haben, Comichefte zu verlegen. Da hat es dann Piff gegeben, Piff Gadgets. Und das war dann so ein bisschen der Kampf der Katholizismus gegen den Kommunismus. Obwohl viele von diesen katholischen Helden, die waren nicht propagandistisch nur im ersten Sinn, sondern das ist dann erst in der zweiten Ebene. Aber da wurde natürlich Moral, Erziehung, wurden da vermittelt. Interessanterweise hat ja dann der französische Staat darauf reagiert, dass es sehr eine große Comicindustrie gegeben hat. 1949 mit dem Jugendgesetz, in dem man gesagt hat, es müsse mehr als 50 oder 60% von einem Comicheft müsse aus französischem Material bestehen. Und das hat natürlich dazu beigetragen, dass eine große Industrie auch in Frankreich entstanden ist.
Ähnliche Gesetze sind für die Musik- und Filmindustrie erlassen worden. Mit Erfolg, muss man sagen. Auch einer der bekanntesten Comicmacher, Hergé, der Belgier Hergé, der Erfinder von Tim und Struppi, war sehr eng mit der katholischen Kirche verbunden.
Dieses rechtsklerikale Umfeld, wo er sich ja sprachlos auch hat vielleicht missbrauchen lassen, beziehungsweise in seiner Naivität hat er ja da auch diese kolonialistischen Comics gemacht, weil er ja überhaupt nicht aufgeklärt war, auch über die richtigen historischen Fakten. Das hat sich ja dann verändert ab dem Band Der Blaue Lotus, wo er zum ersten Mal angefangen hat zu recherchieren, aber seine ersten Bände über die Sowjetunion basieren auf ganz schlimmen rechtsradikalen Büchern, die er gelesen hat. Er hatte so einen Pater, Priester um sich, der sein Vaterersatz war. Es gibt inzwischen seit hunderte von Büchern über Hergé, der wichtigste europäische Comiczeichner ist. Und das wird jetzt alles aufbearbeitet, bis die Zitrone keinen Saft mehr gibt.
Mit der Kunst ist es so eine Sache. Niemand weiß heute so recht, was eigentlich Kunst ist. Ist der Comic zum Beispiel Kunst?
Das Comic ist nur ein Medium, wie der Film ein Medium ist, wie das Hörspiel ein Medium ist, wie das Buch ein Medium ist oder die Literatur ein Medium ist. Und von diesen Comics, die wir in unserer Sammlung haben, würde ich sagen, also sind sicher 95% von diesen Comics sind keine Kunst. Das ist basiert auf dem Prinzip vom Feuilleton, Fortsetzungsgeschichten. Das ist ein großer Markt, da ist viel Kapital involviert. Comic kann Kunst sein, so wie Fernsehen auch Kunst sein kann.
Und wie steht es um die Kritik, so wie wir Theater- oder Literaturkritik kennen? Gibt es eine Comic-Kritik?
Also in der Schweiz eigentlich nicht richtig. Also es gibt schon 2-3 Journalisten, die über Comics schreiben. Die meisten anderen, die über Comics schreiben, die haben von Comics keine Ahnung, muss es leider sagen. Und zwar selbst in renommierten Schweizer Zeitungen, was man da lesen muss über Comics, basiert auf viel Unkenntnisse. Das sind Leute, die über Comics schreiben, die 10, 20 Comics pro Jahr lesen, aber die historischen Hintergründe nicht haben, weil es würde niemand einfallen, Filmkritiker zu sein, ohne das Gesamtwerk von Hitchcock nicht zu kennen. Das ist leider nicht der Fall. In Frankreich gibt es das. Es gibt Leute, die sich sehr intensiv mit Comics auseinandersetzen. Aber es ist auch schwierig, überhaupt seine Sachen platzieren zu können, weil keine Zeitung in der Schweiz verlangt wirklich fundamentale, richtige Kritik über dieses Medium, das immer noch ein sehr interessantes Medium ist, aber eben oft sehr stiefmütterlich, aber auch mit vielen Klischees behandelt wird. Immer wieder das gleiche Zeug, zack, bong, bang, auf das wird das Ganze reduziert. Oder wenn ich Interviews geben muss, ist es auch immer sehr bedeutend, dass es viele Fragen zu Erotik gibt, dann immer wieder über Superhelden, aber eigentlich, was der Comic sein kann, nämlich ein Abbild von unserer Gesellschaft. Diese ganz interessanten Fragen, die werden einem gar nicht und sehr selten gestellt.
Wer sind denn heute aus der Sicht von Kuno A. Folter die Großen der Comic-Kunst?
Chris Ware, das ist ein amerikanischer Comiczeichner, der sehr viel an der Struktur des Comics arbeitet, indem er ein Decoupage, also das Breakdown oder die Seitenaufteilung ganz speziell macht, indem er Themen behandelt, die schwierig zu behandeln sind. Das kann Depression sein, das kann aber auch das Schauen in der Welt sein. Und das ist ein Comic, den er macht, der eigentlich sich auch auf die Comicgeschichte bezieht. Chris Ware, finde ich einer der interessantesten Comiczeichner zur Zeit. In der Zwischenzeit gibt es sehr viele autobiografische Comics oder historische Comics, Comics, die also auf, wie ein journalistisch arbeiten, auf Recherche arbeiten. Da gibt es sehr interessante Sachen, wie zum Beispiel diesen Amerikaner Joe Sacco. Das ist ein Zeichner, der zum Beispiel nach Israel geht und sich dort erkundigt, der mit den Leuten zusammen lebt und danach dann richtige Comics macht, wie die Leute dort leben. Es gibt überall interessante Comiczeichner, aber es sind schwieriger zu finden als die, die schlecht sind. Das ist einfach so.
Und wie sieht es in der Schweiz aus?
Also ich finde in Zürich zum Beispiel jemand wie Thomas Ott, der mit dem Schabkarton arbeitet, der seinen eigenen Stil hat, ist einer der Größten auf seinem Gebiet mit seinen Comics, die ohne Worte sind. Dann in der Weltschweiz haben wir Leute wie Cosey, der Jonathan macht und so ein bisschen autobiografisch geprägte Comics, aber mit literarischen Bezügen.
Spielt immer im Himalaya.
Ja, oder in Genfunden haben wir zum Beispiel den Frederik Peters, der diese ganz tolle Geschichte gemacht hat über seine Freundin, die an AIDS erkrankt ist. Ganz unglaublich tolle Zeichner, unglaublich tolle Texte. Der gehört also auch weltweit zu den ganz, ganz Interessanten. Wir hatten in der Schweiz bis in die 90er Jahre sehr, sehr viele neue Impulse. Jetzt zur Zeit ist es wieder ein bisschen ruhiger geworden, weil die Leute werden älter und es ist schwierig, eine neue Generation, die wirklich nachkommt. Selbst in Zürich gibt es ganz, ganz wenige Zeichner, die jetzt nachkommen. Hat sicher damit zu tun, dass einfach der klassische Comicleser 40, 50, 60 Jahre alt geworden ist, weil er eben den Comic aus seiner Kindheit kennt. Und natürlich lesen die Jungen immer noch Comics, aber sie sammeln sie zum Beispiel nicht mehr. Sie werfen sie weg. Also auch das ist auch wieder ein Wechsel, der stattgefunden hat.
Der Comic also kommt in die Jahre, transportiert nicht mehr das neue, unerwartete, verbotene, aufmüpfige. Comic ist daran, Geschichte zu werden.
Ja, ich denke schon. Also das Buch wird nicht verschwinden, aber wie ich jetzt sehe, zum Beispiel in Japan, dass viele von diesen Mangas jetzt eben auf E-Books verteilt werden. Und das ist ganz klar, das ist nicht das gleiche Produkt wie das Papier, das man berührt, weil das Berühren eines Comics mit Papier ist sehr wichtig. Auch das Blättern ist sehr wichtig, weil unten dran oft Höhepunkte sind. Man blättert um, dann schaut man oben sich das Bild an, der Geruch des Buches und so weiter. Also das E-Book ist eine ganz andere Sache und verlangt natürlich auch eine ganz andere Struktur der Erzählung in der Art, wie die Bilder dargestellt werden. Wenn die dann noch halb animiert werden, ist das wieder eine andere Art von Comics. Und ich denke, der Comic wird weiterhin existieren, aber es wird ihm jetzt große Konkurrenz, jedenfalls den Papiercomic, erwachsen im Internet, wo ja auch schon sehr viele Comicstrips recht gut laufen. Und ich selber als Dinosaurier habe da zu wenig Wissen, um was ich wirklich weiß, was da auf dem Internet abgeht.
Die Comics haben ihre eigene Leserschaft. Nur selten bricht ein Comic in die Welt der Nicht-Comic-Leser ein. Der Comic Maus ist so ein Beispiel, Maus von Art Spiegelman.
Maus ist die Geschichte von Art Spiegelman, der Comiczeichner, der seinen Vater interviewt. Sein Vater, der in Auschwitz gewesen ist, der überlebt hat und der eigentlich alle Klischees vereint, die man von Juden haben kann. Art Spiegelman zeichnet das Leben seines Vaters nach und auch seines Lebens heutzutage. Gleichzeitig ist dann die zweite Ebene der Geschichte, ist die Beziehung zwischen Art Spiegelman, dem Zeichner, und seinem Vater. Und das Buch, zwei Bände gibt es, war international ein Bestseller und hat auch als eines der ersten Comics einen Pulitzer Prize in Amerika gewonnen.
Wie ist Maus denn entstanden?
Entstanden ist die Idee daraus, dass Art Spiegelman sich Trickfilme angeschaut hat und da hat er gesehen, dass Maus und Katzen sich nicht gut mögen in diesen alten klassischen Trickfilmen und hat dieses Prinzip angewendet auf die Nazis und auf die Juden, wo dann die Nazis in der Geschichte drin zu Katzen werden und die Juden Mäuse sind, also die Gejagten.
Der Comic Maus von Art Spiegelman ist ein Teil der großen Literatur geworden.
Ich denke, also historisch ist dieses Buch unglaublich von Art Spiegelman. Es hat unglaublich viele Türen geöffnet, auch den Buchhandel, weil bis anhin waren ja Comics eigentlich nur in speziellen Buchläden erhältlich. Und auch in Amerika ist Maus in der Zwischenzeit in jedem Buchhandel zu haben, so wie übrigens auch Chris Ware. Das heißt, dieses Buch hat den Comic in eine andere Sphäre gebracht. Und das Buch ist auch heutzutage immer noch ein Meisterwerk. Wir arbeiten jetzt in der Stadtbibliothek Lausanne an der Ausstellung. Wir werden Dokumente ausleihen, weil in Frankreich, in Angoulême, wird eine große Art Spiegelman-Ausstellung stattfinden und gewisse Dokumente werden also von unserer Bibliothek hier geliefert. Alte Comics, die Spiegelman gemacht hat, in der Underground-Zeit und so weiter.
Das war der Comic-Spezialist Kuno Affolter, Konservator an der Stadtbibliothek Lausanne, in einer Sendung von Martin Heule.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs2.ch.